Ja, wir sind seit 33 Jahren glücklich verheiratet und wohnen im Dreiländereck, wo Deutschland, Schweiz und Frankreich aneinanderstoßen, also bei Lörrach. Wir wohnen im schönen Ort Steinen und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mich gleich wohlgefühlt. Schön, dass man sich gleich duzen kann hier. Fühlt man sich gleich heimisch. Das hat mich sehr gefreut und schön, dass ihr Interesse habt, mehr zu hören über die Situation der verfolgten Christen. Ich war, bevor ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors wurde, das bin ich jetzt ein halbes Jahr, also noch nicht länger, war ich 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, zuvor 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz und davor habe ich Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Als jetzt, wenn ihr ein bisschen mitgerechnet habt, ich bin wirklich so alt, wie ich aussehe. Ja. Genau, wir haben ein Thema heute, Einheit durch Liebe und Gebet. Und ich denke, es ist uns allen bewusst, wir dienen einem dreieinigen Gott, der, es ist ein Geheimnis, also er ist eine Person und doch drei und drei Personen und doch eine, Vater, Sohn, Heiliger Geist und sie sind wirklich in Liebe miteinander verbunden. Und da muss es uns nicht wundern, dass Jesus im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 dafür betet, dass seine Jünger und alle, die mal durch ihn, durch sie zum Glauben kommen werden, dass die auch eins sind. Und er betet nicht um irgendeine Einheit, sondern dass sie so eins sein sollen, wie er es mit dem Vater ist und der Vater mit ihm. Also irgendwie eine perfekte Einheit, die wirklich nur dort möglich ist, wo die Herrlichkeit des lebendigen Gottes gegenwärtig ist. Dort, wo echte Liebe, die Agabeliebe herrscht, die nicht an erster Stelle nach sich selber fragt, sondern dem es um den anderen geht und sich an den anderen hingibt. Und es ist interessant, Paulus beschreibt diese Einheit, für die Jesus betet in 1. Korinther 12 mit dem Bild vom Leib. Und da wollen wir uns kurz mit beschäftigen. In 1. Korinther 12, Vers 12 steht, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Es ist faszinierend, Paulus vergleicht uns als Gemeinde mit einem Leib. Ein Leib, das ist eine Einheit und doch hat dieser Leib ganz verschiedene Glieder. Und so ist es ja auch. Wir sind alle ganz verschieden. Wir haben andere Hintergründe. Wir sind Männer und Frauen. Wir sind alt und jung. Wir sind arm und reich. Wir sind gebildet und weniger gebildet und so weiter. Und eigentlich soll in der Gemeinde all das keine Rolle spielen. Wir sind ein Leib, auch wenn wir verschiedene, unterschiedliche Glieder sind. Wir sind ein Leib. Und Paulus zeigt dann im weiteren Verlauf auf, dass es falsch ist, wenn sich jemand minderwertig fühlt, weil er vielleicht weniger begabt ist, nicht so viele Gaben hat, nicht so im Rampenlicht steht wie andere. Nein, keiner soll sich minderwertig fühlen, keiner soll stolz sein, weil er vielleicht besonders begabt ist. Und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, Leute, die schwächsten Glieder, das sind eigentlich die wichtigsten. Und ich habe mir überlegt, warum, und es ist eigentlich ganz einfach, weil die schwächsten Glieder, die zeigen uns, ob wir wirklich Liebe üben untereinander. Wenn wir es schaffen, auch die schwachen Glieder zu lieben, dann ist das wirklich eine Einheit. Und er fährt dann fort am Schluss und sagt, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Nicht die einen hier, die anderen dort. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Also Ausdruck unserer Liebe und Einheit ist, wir nehmen Anteil am anderen in Freud und in Leid. Wir sorgen füreinander. Und wir wissen alle, eine Gemeinde, die das zu 99% lebt, denn 100% werden wir hier auf der Erde nicht schaffen, das ist was Schönes, da fühlt man sich wohl, da wo Einheit ist. Und ich denke, jeder denkt zuerst mal, wenn man diesen Text hört, an so die eigene Gemeinde, also an die Ortsgemeinde, da wo wir dazugehören, vielleicht auch noch an unseren Ort, wo es ein paar Gemeinden gibt, die immer wieder vielleicht was zusammen machen. Also wir in Steinen, wir haben eine evangelische Allianz, wo 5 Gemeinden dazugehören. Wir machen jedes Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst. Das ist immer wieder was sehr Schönes. Und da kommt diese Einheit vor Ort zum Ausdruck. Aber interessant ist, es geht um mehr. Das griechische Wort, das mit Gemeinde oder Kirche übersetzt wird, heißt Ekklesia. Und das wird, also es heißt wörtlich die Herausgerufenen. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es die Herausgerufenen. Also alle, die Jesus herausgerufen hat. Und die gehören ja zur Gemeinde. Die, die wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, in denen der Heilige Geist lebt, das sind die Herausgerufenen, das ist Gemeinde. Und dieses Wort wird interessanterweise in einem doppelten Sinn gebraucht. Auf der einen Seite ist es die Ortsgemeinde, zu der wir gehören. Aber auf der anderen Seite wird mit Ekklesia auch die weltweite Gemeinde Jesu bezeichnet. Jetzt wenn wir mal global denken, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Global gedacht heißt es, wenn irgendein Glied irgendwo auf dieser Welt, Indien, Afrika, Nordkorea, China, Mexiko, wenn dort ein Glied leidet, und wir kriegen das mit, dann sollen wir eigentlich auch mitleiden. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, das ist ganz wichtig, aber auch global gesehen, auch weltweit gesehen, ist es wichtig, dass wir Anteil nehmen, dass wir uns auch informieren und dass wir Anteil nehmen auch an der weltweiten Gemeinde Jesu. Und ich weiß nicht, wer diesen sogenannten Weltverfolgungsindex kennt, den Open Doors jedes Jahr ganz am Anfang vom Jahr, Mitte Januar, herausgibt. Dort sind jedes Jahr die 50 Länder aufgelistet, in denen ein hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Also nicht einfach Verfolgung, sondern ein hohes bis extremes Maß. Und davon sind ungefähr 260 Millionen Christen betroffen. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner im Moment. Das heißt, es ist exakt 3-mal die Bevölkerung von Deutschland. Christen, die in einem hohen bis extremen Maß verfolgt werden. Und in 11 Ländern ist das Maß der Verfolgung extrem, in 34 Ländern ist es sehr hoch und in 28 Ländern ist es hoch. Also wer sich informieren möchte, wir haben auf dem Büchertisch ein Sonderheft zum Weltverfolgungsindex, kann man gratis mitnehmen. Da ist in der Mitte auch dieses Poster drin, wo die 50 Länder aufgeführt sind. Und auf der Rückseite ist dann erklärt, wieso steht Nordkorea an erster Stelle zum Beispiel. Und Iran, ich glaube an 8. oder 9. Wie kommt das zustande? Welche Kriterien setzt man da an? Kann man sich gerne mal mit beschäftigen. Also Fakt ist, es gibt ca. 260 Millionen Christen auf dieser Welt, die leiden. Die schwer leiden zum Teil. Und die Frage ist an uns, leiden wir mit? Sind wir eins mit ihnen in Liebe und Gebet? Und wir wollen uns einfach mal ein paar Sachen vor Augen führen. Eddie hat ja schon ein Einzelschicksal genannt. Und hier noch so ein paar Beispiele, was so im letzten Jahr, eigentlich im Jahr 2019, zugenommen hat, wo das Leid und die Verfolgung zugenommen haben. Es gibt ja das sogenannte Sub-Sahara-Afrika, also unterhalb der Sahara. Und da sind so Länder wie Nigeria, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Niger, Zentralafrikanische Republik, Kenia, Kongo und Mosambik und vielleicht auch noch andere. Und was diese Länder auszeichnet, ist, dass ein Teil der Bevölkerung muslimisch ist und der andere Teil christlich. In manchen ist es der nördliche Teil ist muslimisch, der südliche Teil ist christlich. Und dort gibt es immer mehr Extremisten, muslimische Extremisten, die versuchen, ein Kalifat zu errichten oder zumindest die Scharia einzuführen. Und da stören die Christen. Und deswegen will man sie vertreiben. Und es kann sein, dass Einzelne einfach entführt oder getötet werden oder bedroht werden. Aber es kommt auch oft vor, in all diesen Ländern eigentlich inzwischen, dass zum Beispiel auch Dörfer überfallen werden, in der die Mehrheit christlich ist. Und dann werden Häuser niedergebrannt, es wird tatsächlich gemordet, es wird auch geraubt, Felder werden niedergebrannt, es wird vergewaltigt und es wird auch entführt. Also wir merken, das ist entsetzlich, wenn wir dran denken, was das bedeutet für Leid, das über unsere Geschwister bringt. Und es ist gut, wenn wir da Anteil nehmen und beten. In Indien hat der religiöse Nationalismus stark zugenommen. Es gibt viele Extremisten im Hinduismus, die haben sich ein Ziel gesetzt. Wer Inder ist, ist Hindu. Also die wollen einen 100% hinduistischen Staat und haben gesagt, bis Ende 2021, also Ende nächstes Jahr, sollen alle Inder Hindu sein. Und sie führen sogenannte Heimkehrkampagnen durch. Sie wollen die Inder, die nicht mehr Hinduisten sind, zurückführen zum Hinduismus, weil sie sagen, das ist die eigentliche Religion von Indien. Und das, man hat ja so dieses Sprichwort, bist du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt. Und genau so gehen diese Extremisten vor. Sie werben für den Hinduismus und wenn Christen oder auch Buddhisten, Moslems nicht hören, dann gebrauchen sie Gewalt. Es werden Menschen aus der Dorfgemeinschaft, also Christen aus der Dorfgemeinschaft, ausgeschlossen, dürfen den Dorfbrunnen nicht mehr benutzen. Es gibt Fälle, wo auch schon Morde geschehen sind, wo Häuser niedergebrannt wurden und so weiter. Und das ist auch ein starkes Leid, mit dem Indien im Moment, mit dem die indischen Christen konfrontiert sind. In China, da wurde letztes Jahr ein Gesetz erlassen, wo man sagen kann, sie haben der Religion den Kampf angesagt und damit auch den Christen. Es wurden schon viele Kirchen geschlossen, alle christlichen Symbole müssen verschwinden, auch innerhalb der Kirchen. Und Christen werden bewusst benachteiligt. Manche Berufe, wie zum Beispiel den Lehrerberuf, dürfen sie nicht mehr ausüben. Rentner, wenn bekannt wird, dass sie Christen sind, wird ihnen die Rente gekürzt. Und Artikel 17 besagt, jede Kirche muss die kommunistische Ideologie verkündigen. Also nehmen wir an, wir wären in China, dann müsste jetzt Pastor Mark am Sonntag in seiner Predigt die kommunistische Ideologie einbauen. Er müsste nicht die ganze Zeit drüber sprechen, aber er müsste sie einbauen. Das ist die Vorgabe. Auch da wird es immer schwieriger sein, Christsein zu leben in China. Und noch ein letztes Beispiel. In Pakistan, dort gelten die Christen als Menschen zweiter Klasse und werden von Muslimen entsprechend behandelt. Besonders verwundbar sind in Pakistan Mädchen und junge Frauen im Alter von 13 bis 20 Jahren mit christlichen und auch hinduistischem Hintergrund. Christen berichten, dass ihre Töchter oft entführt, vergewaltigt, zur Ehe mit ihrem Entführer und zum Übertritt zum Islam gezwungen werden. Und das Schlimme ist, die Behörden unternehmen nichts dagegen. Und oft unterstützen sie sogar die muslimischen Familien, die die Mädchen entführt haben. Daher sagen viele Eltern, was nützt es, wenn ich anzeige oder statte, das bringt sowieso nichts. Und selbst wenn ein Fall mal vor Gericht kommt, werden die Mädchen oft dazu gezwungen, auszusagen, sie seien freiwillig konvertiert. Man geht davon aus, dass jedes Jahr in Pakistan allein über 1000 Mädchen aus christlichen und hinduistischen Gemeinschaften dazu gezwungen werden, muslimische Männer zu heiraten. Wir können uns vorstellen, was das für Leid über die Mädchen und jungen Frauen bringt, aber auch über ihre Eltern. Also wir merken ein furchtbares Leid und wir sind zum Mitleiden aufgefordert. In dem Text hat es aber auch geheißen, dass wir uns freuen sollen, wenn jemand geehrt wird. Und ich habe gedacht, da möchte ich auch was erzählen. Es gibt auch Grund zum Freuen, denn selbst in der islamischen Welt, wo so viele Extremisten so viel Leid verursachen, wirkt Gott. Und dazu wollen wir einen Videoclip jetzt anschauen.
Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Ja, ich möchte ein Beispiel erzählen. Am Schluss wurden da Träume und Visionen berichtet und das ist wirklich erstaunlich, was da geschieht. Also Gott hat vor ein paar Jahren angefangen, das einfach zu tun. Wahrscheinlich aufgrund vieler Gebete für die islamische Welt. Im Iran war eine 85-jährige Witwe namens Shalin und die hat angefangen, von Jesus zu träumen. Jesus ist ihr im Traum erschienen und sie hat so eine richtige Sehnsucht bekommen, diesen Jesus nicht nur im Traum zu erleben, sondern wirklich leibhaftig zu erleben oder eben diesen Jesus wirklich kennenzulernen. Hat sich so gefragt, was kann ich denn tun, um ihn kennenzulernen? Eines Abends macht sie den Fernseher an und dort bei ihr ist es so, in dieser Wohnanlage, da gibt es eine Schüssel und da kommt dann das Kabel rein und geht von Wohnung zu Wohnung und das bedeutet, sie kann immer nur anschauen, was ihr Nachbar anschaut. Und als sie den Fernseher anmacht, traut sie ihren Augen nicht, denn da läuft der Jesusfilm. Und sie sieht in diesem Jesusfilm, ich denke, viele kennen ihn, wie Jesus lebt, wie Jesus stirbt, wie Jesus aufersteht. Und sie ist so bewegt, dass sie weinen muss. Und endlich weiß sie mehr über diesen Jesus, der ihr im Traum begegnet ist. Und im Abspann, da wird Offenbarung 3, Vers 20 eingeblendet, der bekannte Vers, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen und das Mahl mit ihm halten. Und sie nimmt das ganz wörtlich, geht zur Wohnungstür, macht die Wohnungstür auf, wird von einem hellen Schein geblendet und da steht da Jesus vor ihr und sagt, Charlene, ich liebe dich und ich möchte, dass du jetzt zu mir kommst und mein Kind wirst. Und dann ist aber auch Jesus schon wieder weg. Und dann geht sie wieder rein, der Fernseher läuft immer noch und dann wird eine Telefonnummer eingeblendet. Und dann ruft sie dort sofort an und sagt, ich habe Jesus gerade gesehen. Ich weiß nicht, was du jetzt antworten würdest, wenn jemand dich anrufen würde und sagen würde, ich habe Jesus gerade gesehen. Aber diese Frau am anderen Ende war überhaupt nicht beeindruckt, weil das für sie total normal ist, weil Jesus sich so vielen in der islamischen Welt offenbart. Und sie hat ihr schlicht und einfach erklärt, wie sie ihr Leben Jesus anvertrauen kann. Und so wurde irgendwo im Iran eine 85-jährige Witwe an diesem Abend gerettet und darf jetzt zu Jesus gehören. Das ist eine Geschichte von vielen. Wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt Träume und Visionen und das sind über 20 Geschichten berichtet dieser Art. Und das ist wirklich faszinierend, was da geschieht. Was auch wirklich erstaunlich ist, in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Indien, da geschehen Heilungen. Ich denke, wir wünschen uns alle da mehr zu erleben, dass mehr Menschen geheilt werden. Dort ist es so. Es gibt ein Heft, ein Sonderheft über Indien und ich habe das mal vor 2 Monaten ungefähr einfach mal durchgelesen, so auf einem Sitz und da habe ich gedacht, also es ist dieses eine, wo da gezeigt ist, oben dort ist ein Christ in Indien und es war so interessant, ich habe gemerkt, alle Zeugnisse, die da drin sind, alle Berichte von Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die beginnen mit einer Heilung. Die Leute sind immer durch eine Heilung zum Glauben gekommen. Ich habe wirklich dann nochmal zurückgeblättert, habe ich mich jetzt getäuscht oder was? Und es ist tatsächlich so, dass in Indien ganz viele Heilungen geschehen und die Menschen dann wirklich anfangen an Jesus zu glauben, weil er sie geheilt hat. Und wir haben da auch noch 2 andere Hefte, Gottes wunderbares Wirken, wo auch einfach einmal zusammengefasst ist Gottes Wirken in der verfolgten Gemeinde, wie er dort Wunder tut, wie er dort Menschen erreicht, auf die wunderbarsten Arten und Weisen. Und es gibt auch jetzt ganz neu ein Buch von Menschen verstoßen, bei Jesus geborgen, wo einfach so die Situation in Indien beleuchtet und wo uns auch aufruft, für Indien zu beten, damit eben am Ende 2021 nicht alle Inder Hindus sind, so wie es die Extremisten vorhaben. Also Christen werden verfolgt und leiden, das ist nicht zu leugnen, das ist Fakt. Es ist wichtig, dass wir erkennen, was Labib Madanat, ein arabischer Christ, einmal zum Ausdruck gebracht hat. Er sagte, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, wir sind ein Leib, oder? Die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung, auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Also auch wir hier in Villingen-Schwenningen heute Abend sind Teil der verfolgten Gemeinde Jesu. Alle Christen weltweit bilden eine Einheit, einen Leib. Und so gilt auch für uns, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. In dem Hebräerbrief, da steht ein ganz interessanter Vers, Hebräer 13, Vers 3, der mich sehr getroffen hat, als ich den das erste Mal so richtig an mich herangelassen habe. Dort steht, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Also müssen wir mal überlegen, wir sollen so mit den Gefangenen Anteil nehmen, als wären wir im Gefängnis, mit ihnen, und so an den Misshandelten, als wäre es unser Körper, der leiden muss. Also eine ganz, ganz klare Herausforderung, uns zu identifizieren mit den verfolgten Geschwistern. Also dieses Mitleiden mit den verfolgten Geschwistern und das an sie denken, sollte schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein. Wir sind ein Leib mit ihnen. Und dann kann man sich fragen, was wünschen sich unsere verfolgten Geschwister am meisten? Der Bruder Andrew, der heißt eigentlich Anne van der Bijl, als ein Holländer, das ist der Gründer von Open Doors, der ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes, da gibt es ja dieses bekannte Buch, es gibt da noch ein zweites Buch, Buch Der Auftrag, empfehle ich sehr zu lesen, wer es noch nicht kennt, das eine gibt es auch als Hörbuch. Der hat immer sich zum Motto gemacht, der ist ja einfach hingegangen zu den verfolgten Christen, Gott hat ihn so geführt, und hat immer die Frage gestellt, wie können wir euch helfen oder was braucht ihr am dringendsten? Und das ist das Motto von Open Doors bis heute. Also unser Dienst wird bestimmt von der verfolgten Gemeinde. Wir wollen die verfolgte Gemeinde ihr helfen, sie ausrüsten, dass sie vor Ort durchhalten und den Missionsauftrag erledigen können. Und wenn sie sagen, wir brauchen Bibeln, dann setzen wir alles daran, dass sie Bibeln bekommen. Und wenn es nach Nordkorea ist, wo es fast nicht möglich ist. Wenn sie sagen, wir brauchen Schulungen, Leiter müssen geschult werden oder bereitet uns auf Verfolgung vor, da gibt es extra Seminare dafür, dann schauen wir, dass diese durchgeführt werden. Wir haben immer Mitarbeiter in diesen Ländern vor Ort, die von uns unterstützt werden und ausgerüstet werden. Gerade in Subsahara-Afrika können wir uns vorstellen, mit diesem vielen Leid, Vergewaltigungen, da braucht es Seelsorge, man spricht dann von Traumaseelsorge, weil viele Traumata haben, und da schauen wir, dass geschulte Mitarbeiter hinkommen, die qualifizierte Seelsorge dort tun können. Und im Moment, durch den Shutdown, der in vielen Ländern ist, zum Beispiel Indien, auch in afrikanischen Ländern, gibt es viele Tagelöhner, die Christen sind und die einfach nichts mehr für ihren Lebensunterhalt haben. Und da fließt ganz viel Geld im Moment in diese Länder, damit Lebensmittel gekauft werden können. Es werden Christen unterstützt, dass sie die Miete bezahlen können. Also einfach materielle Hilfe. Und was wir sehr gerne tun, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe geben, zum Beispiel einer Witwe eine Nähmaschine besorgen, damit sie Kleider nähen kann und so ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen kann, oder in der Familie Tiere gibt, damit sie von den Tieren dann leben können. Was auch immer für Hilfe gerade ansteht. Aber interessant ist, wenn man die verfolgten Geschwister einfach fragt, was braucht ihr am dringendsten, dann sagen sie nicht, wir brauchen Geld oder wir brauchen Lebensmittel oder wir brauchen dies und das, sondern sie sagen, in erster Linie brauchen wir euer Gebet. Betet für uns. Und eigentlich ist so, in unseren verfolgten Geschwistern Anteil zu nehmen, unsere Liebe zu ihnen zum Ausdruck zu bringen, das geschieht in erster Linie im Gebet. Es ist immer gut, als erstes zu beten. Und ich kann euch versprechen, dass unsere verfolgten Geschwister spüren, wenn wir für sie beten. Und da wollen wir jetzt auch einen Videoclip ansehen, wo das zum Ausdruck kommt.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Ja, unsere Gebete, sie bewirken etwas. Da können wir uns ganz sicher sein, ob wir das gleich mitbekommen oder nicht. Wir dürfen dem Vertrauen beten. Jesus hat gesagt, bittet, es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Wer da bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, der anklopft, dem wird aufgetan. Jesus macht nichts anderes, als dass er 6-mal sagt, hey, wenn du betest, dann erhöre ich dein Gebet. Und das soll uns Mut machen. Und ich möchte auch Mut machen, wirklich regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister zu beten und damit unsere Einheit und Liebe zum Ausdruck zu bringen. Wir sind ein Leib. Und ich möchte einfach mal in die Runde fragen, wer möchte sich entscheiden, wirklich regelmäßig für die verfolgten Geschwister zu beten? Der möchte doch kurz die Hand heben, weil es ist eine Hilfe, wenn wir das bezeugen und sagen, ja, ich will das tun. Es ist eine Entscheidung. Und ich möchte einfach, heb kurz die Hand. Vielen Dank. Jesus, ich segne jetzt alle, die diesen Entschluss gefasst haben. Ich segne sie, dass sie das wirklich durchhalten können, durchführen können, dass sie dranbleiben können. Und ich bete, dass sie dich dadurch ganz fest erleben und dass auch ein neues Element in ihr Leben hineinkommt. Amen. Ja, uns als Open Doors ist es ganz wichtig zu beten. Ich bete auch jeden Tag für die verfolgten Geschwister, nehme mir da echt Zeit. Und ich finde es ganz toll, wir bringen jeden Monat ein Heft heraus, also die meisten haben es liegen, die so in der Lounge sitzen dahin. Ihr könnt euch gerne ein Heft vom Büchertisch holen, wenn ihr nachher wollt. Da ist ein Gebetskalender in der Mitte drin, ich habe ihn schon rausgetrennt, den kann man so rausdrennen. Und da ist für jeden Tag ein Anliegen drin, und relativ kurz. Und da geht es immer um ein Land, also es ist immer ein Land genannt und anschließend geht es vielleicht um Gebetsanliegen für das ganze Land, aber manchmal geht es auch um eine Familie und manchmal sogar um eine einzelne Person. Also es soll sehr persönlich auch sein. Und heute ist Libyen dran und das Anliegen heißt, beten wir um Weisheit und Bewahrung für Muhammad, der ein großes Risiko auf sich nimmt, indem er anderen Libyern von Jesus erzählt. Es besteht die Gefahr, dass er deshalb verhaftet oder gewaltsam angegriffen wird. Und ich habe den Eddie gebeten, zu beten für den Muhammad. Vielen Dank, und ich denke, ihr habt gemerkt, es ist keine große Sache, für so ein Anliegen zu beten. In der Regel reicht 1 bis 2 Minuten. Man kann und darf natürlich länger beten, man kann das ganze Land noch beten und so weiter. Aber es ist einfach, es ist nur wichtig, dass wir es irgendwo verankern im Alltag. Also ich habe einen Kollegen, der sagt, er macht es immer beim Frühstück mit seiner Frau oder auch mit seinen Kindern, wenn sie da sind. Wir machen das so, wir haben immer gemeinsam stille Zeit am Morgen und wir schließen eine gemeinsame stille Zeit ab, indem wir dieses Anliegen des Tages vor Gott bringen. Und ich möchte wirklich ermutigen, dieses Magazin zu abonnieren. Das gibt es kostenlos, das ist eine sehr gute Nachricht. Die etwas nicht so gute Nachricht, man muss eine Karte ausfüllen. Aber ich glaube, das schafft auch jeder. Deswegen hat auch jeder einen Kugelschreiber bekommen, bis auf die in der Lounge. Wir können sich auch noch einen Kugelschreiber nehmen. Genau, also diese Karte ausfüllen. Wir haben eine Box am Büchertisch. Da ist schon eine Karte drin, dass man sieht, wo das hingehört. Werft sie da ein und ich verspreche euch, dass ihr dann dieses Magazin kostenlos zugesandt bekommt. Vermutlich schon im August. Wir haben gerade Betriebsferien, darum wird es wahrscheinlich eher Mitte August, bis das neue Heft kommt. Aber ihr kriegt es dann und könnt dann regelmäßig mitbeten. Ich möchte euch ermutigen, tut das und bringt dadurch eure Einheit mit unseren verfolgten Geschwistern zum Ausdruck, eure Liebe. Und ja, betet, bleibt dran im Gebet. Es hat Auswirkungen, wie wir gehört haben. Und es ist schön, wenn wir vielleicht mal im Himmel sein werden und dann erst richtig erkennen werden, was unsere Gebete bewirkt haben. Und wir wollen uns zum Schluss noch mit einem Land konkret befassen, nämlich mit Nordkorea. Das steht seit Jahren auf dem 1. Platz auf dem Weltverfolgungsindex. Das ist wirklich ein trauriger Rekord, könnte man sagen. Auf der Homepage von Open Doors ist zu lesen, der schlimmste Ort, um Christ zu sein, in keinem anderen Land der Welt werden Christen härter verfolgt. Also offiziell ist ja Nordkorea ein atheistischer, kommunistisch-stalinistischer Staat. In der Praxis sieht es ganz anders aus, denn da steht der Führerkult im Vordergrund. Führer erinnert ja etwas ans Dritte Reich und es ist sehr ähnlich. Denn die Kim-Familie, die wird so verehrt, wie man einen Gott verehrt. Der Kim Il-sung, das war ja so der erste der Kim-Familie, der da regiert hat. Sein Sohn Kim Jong-il, die beiden sind gestorben und jetzt herrscht Kim Jong-un. Und die lassen keinen anderen Raum für Religion, für eine andere Religion. Es ist so, dass da stehen Statuen, die werden wir nachher noch sehen, und die müssen angebetet werden. Das sind Bilder in jedem Haus, die müssen angebetet werden. Man richtet seine Gebete zu diesen Führern hin. Und trotzdem gibt es 300.000 Nordkoreaner, die an Jesus glauben. Das ist für mich wirklich ein Wunder, diese Zahl. Und auch in Nordkorea wächst die Gemeinde. In dem Buch Das Haus mit dem Zeichen, das ist jetzt so, das ist ein Buch, das ist nicht eine wahre Lebensgeschichte von einem jungen Mann, sondern hat eine Geschichte konstruiert aus vielen Geschichten. Also jedes einzelne Detail ist so basiert, aber diesen Zang, so wie er da dargestellt wird, den gibt es nicht. Aber es ist trotzdem sehr wertvoll, das Buch, weil es zeigt ein bisschen auf, wie das Leben in Nordkorea aussieht. Und es ist so, dass dieser Zang nach China flieht, dort zum Glauben kommt, dort eine Art Bibelschule, persönliche Bibelschule bei einem chinesischen Pastor durchläuft und dann von Gott den Auftrag erhält, zurückzugehen nach Nordkorea, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und das tut er auch. Er ist gehorsam, er geht zurück und er weiß genau, wenn er entdeckt wird, landet er im Gefängnis, Arbeitslager oder er wird vielleicht sogar gerade hingerichtet. Und deshalb ist er sehr vorsichtig und betet ständig, dass Gott ihn doch führen soll zu jemandem, zu einer Person, die offen ist, der er das Evangelium erzählen kann. Und eines Tages hört er, dass eine Klassenkameradin von ihm todkrank ist, die ganze Familie ist schon gestorben und darum traut sich keiner mehr in das Haus, weil alle denken, wir stecken uns an und sterben auch. Und er geht hin, er erzählt ihr von Jesus, er betet für sie, sie wird geheilt und sie ist so begeistert, dass sie einer Freundin erzählt. Und dann kommen beide zu Zang, natürlich ganz versteckt, heimlich. Er kann beide zu Jesus führen, beide lassen sich taufen. Und auch ein Freund von ihm, sein bester Freund, hat auch Interesse am christlichen Glauben. Und auch ihn kann er zu Jesus führen, aber dieser Freund war ein Spitzel und er hat ihn verraten. Und so ist Zhang im Arbeitslager gelandet. Ein Beispiel, das für viele andere steht. Und es ist so, dass wir haben verschiedene Bücher über Nordkorea, also insgesamt drei. Das von das Haus mit dem Zeichen, das ist das von Zhang. Und dann gibt es noch Lasst mich eure Stimme hören, ach, das sieht man ja auch. Lasst mich eure Stimme sein. Das ist eine Frau, die 6 Jahre in einem Arbeitslager war und dann freigekommen ist, und sie erzählt schlicht und einfach, wie es dort her und zugeht. Und das ist wirklich, geht wirklich an die Nieren, wenn man so schön sagt. Also wäre das, es ist nicht einfach zu lesen, aber es ist gut, weil es hilft uns wirklich, dann Sturm zu beten, dass sich diese Situationen dort verändern. Flucht aus dem Paradies ist eine sehr schöne Geschichte von einer Familie mit 2 Kindern, der es gelingt, aus Nordkorea über China und viele andere Länder schlussendlich nach Südkorea zu kommen. Und in diesem Buch Warum verfolgst du mich? Da sind viele Geschichten drin und 2 aus Nordkorea. Genau, es ist gut mal, sich damit zu befassen. Auch wir haben auch ein Heft, so ein Sonderheft über Nordkorea, wo auch immer Gebetsanliegen genannt werden. Könnt ihr euch gerne auch gratis mitnehmen. Und jetzt wollen wir uns einfach 3 Videoclips anschauen, nacheinander. Und da kriegen wir jetzt ganz viel Informationen noch über Nordkorea, und anschließend wollen wir einfach für dieses Land beten.
Seit 1948 ist die koreanische Halbinsel in 2 Staaten geteilt. Im Süden das demokratisch geprägte Südkorea, im Norden das kommunistische Nordkorea. Die Grenze zwischen den beiden Ländern gilt als die am strengsten bewachte Grenze der Welt. Das Leben in Nordkorea wird bestimmt von der Chuche-Ideologie. Sie fordert von jedem Bürger bedingungslose Loyalität gegenüber seinem Führer. Die beiden verstorbenen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il werden wie Götter verehrt. Alle Menschen müssen sich vor ihren riesigen Bronzestatuen in der Hauptstadt Pyongyang verneigen. In jedem Haushalt hängen Porträts, die hingebungsvoll gepflegt werden müssen. Dieser Personenkult wird auch um den derzeitigen Herrscher Kim Jong-un betrieben.
Gott kannte ich damals noch nicht. In meiner Heimat in Nordkorea wurde nie über Gott oder Jesus gesprochen. Ich habe nie etwas von ihm gehört. Bei uns beten die Menschen Kim Il-sung und seinen Sohn Kim Jong-il an. Sie werden im ganzen Land wie Götter verehrt. Das wird uns so beigebracht. Niemand darf einen anderen Gott haben. Wenn jemand an einen anderen Gott glaubt, dann wird er verfolgt und bestraft.
Das Land ist streng isoliert. Die Flucht aus dem sogenannten Paradies, zum Beispiel nach China, ist bei Strafe verboten. Das Regime versucht, alle Einflüsse von außen zu unterbinden. Während eine kleine Elite in der Hauptstadt Pyongyang einen gewissen Luxus genießt, kommt es besonders auf dem Land immer wieder zu Hungersnöten. Dennoch unterhält das Regime eine der größten Armeen der Welt. In ihrem Streben nach Unabhängigkeit und Macht verfolgt die Regierung das Ziel, in einigen Jahren atomare Interkontinentalraketen zu besitzen, die jeden Punkt der Erde erreichen können. Seit 15 Jahren in Folge steht Nordkorea auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex von Open Doors. Christen werden als Staatsfeinde auf das Härteste verfolgt. Dennoch wächst im Untergrund die Gemeinde Jesu.
Wenn ein Familienmitglied Christ geworden ist und dies bekannt wird, werden alle Familienmitglieder verhaftet. In härteren Fällen trifft es sogar weitere Verwandte. Sie werden heimlich in ein Straflager oder an einen abgelegenen Ort gebracht. Dann klagt derjenige, der Christ geworden ist: Wegen meines Glaubens muss meine ganze Familie leiden. Das macht jedem zu schaffen. Darum versucht man, seinen Glauben geheim zu halten.
Nicht selten werden Christen auch sofort hingerichtet. Allein der Besitz einer Bibel ist strengstens verboten. Dennoch gelingt es, über geheime Wege das Wort Gottes zu einzelnen Christen in Nordkorea zu bringen. Zusätzlich dazu wird das Evangelium über Radioprogramme verbreitet, die Menschen in Nordkorea heimlich anhören. Viele Nordkoreaner fliehen in der Hoffnung auf ein besseres Leben unter Lebensgefahr nach China. Dort müssen Flüchtlinge häufig wie Sklaven arbeiten, ausgenutzt von chinesischen Unternehmern und Menschenhändlern. Der chinesische Staat versucht gezielt, sie aufzuspüren und schickt sie zurück, wenn sie gefunden werden. Chinesische Christen bemühen sich um die Flüchtlinge. Sie gewähren ihnen Zuflucht, versorgen sie mit Essen und erzählen ihnen von Jesus. Durch die aufrichtige Liebe der Christen öffnen sich viele der Flüchtlinge für das Evangelium. Inzwischen sind bereits Untergrundgemeinden entstanden. Wird eine dieser geheimen Untergrundgemeinden von der chinesischen Polizei oder den Geheimdiensten entdeckt, werden die Flüchtlinge abgeschoben. In Nordkorea können sie als Verräter hingerichtet werden. In jedem Fall kommen sie aber in ein Arbeitslager, wo sie unter Folter und Zwangsarbeit leiden. Jedem, den das Regime Nordkoreas zum Staatsfeind erklärt, droht das Arbeitslager. Bei schwerster körperlicher Arbeit sollen diese Menschen im Sinne des Regimes umerzogen werden oder sterben. Christen sollen Jesus verleugnen und nur dem großen Führer die Treue schwören. He Ya-Wu wurde inhaftiert und kam in ein Arbeitslager.
Dort habe ich viele kranke Menschen gesehen. Keiner von ihnen sah normal aus. Sie waren alle unterernährt und bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Alle litten an Seuchen und Hautkrankheiten. Sie sahen alle aus wie Leichen und konnten nicht richtig laufen. In den Schlafzellen wimmelte es von Läusen und Flöhen. Es gab auch viele Ratten. Da es nicht viel zu essen gab, fing man die Ratten und aß sie. Im Winter, wenn eine Kuh auf dem Feld vorbeizog und dabei einen Fladen fallen ließ, stürzte sich jeder darauf und versuchte darin etwas Essbares wie ein Maiskorn oder ein Reiskorn zu finden. Wenn man etwas fand, dann steckte man es sich sofort in den Mund, ohne es zu waschen. Die Menschen benahmen sich wie Tiere. Im Arbeitslager gab es kein Wasser. Wir mussten das Abwasser trinken. Davon bekamen viele Leute Magen-Darm-Beschwerden. Diese Menschen bekamen dann hohes Fieber und starben. Andere starben durch Unfälle. Wenn sie versuchten zu fliehen, wurden sie gefangen und hingerichtet.
Ich denke, uns ist klar geworden, wie sehr Nordkorea unser Gebet braucht. Und wir wollen jetzt auch beten. Die Anliegen sind hier an der Wand. Und ich möchte einfach bitten, dass vielleicht jeder ein Anliegen nimmt oder jeder, der möchte, ein Anliegen nimmt und einfach dafür vom Platz aus so laut wie möglich betet, dass wir einfach unsere Geschwister dort vor Gott bringen und auch darum beten, dass sich vieles in diesem Land verändern darf. Ich werde dann die Gebetszeit abschließen.